Die Infrastruktursparte hat eine grundsätzliche Herausforderung. Solange sie funktioniert, wird sie als selbstverständlich hingenommen und ihr wenig Beachtung geschenkt. Aber wenn etwas hakelt, steht sie sofort im kritischen Scheinwerfer der Öffentlichkeit. Nicht selten kollidieren dann die externe und die interne Sicht auf die Dinge. Davon können Krankenhäuser, Polizei oder Verkehrsbetriebe ein Lied singen. Unser heutiger Gast auch. Hannes Höhnemann leitet die Unternehmenskommunikation beim Flughafen Berlin-Brandenburg. Im Podcast sprechen wir mit ihm darüber, wie Kommunikation dazu beitragen kann, die öffentliche Wahrnehmung und die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser in Einklang zu bringen. Herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du dir heute die Zeit für unseren Podcast genommen hast.
Ja, sehr gerne. Hallo.
Und an dieser Stelle darf ich auch meine Kollegin und Co-Host Janina von Jering begrüßen. Hallo, Janina.
Hallo, ihr beiden. Schön, dass das heute klappt.
Hannes, du hast ja Politikwissenschaften an der Uni Marburg studiert und bist dann nach deinem Studium erstmal in die Politik eingestiegen, wie man so schön sagt. Gestartet hast du nämlich deine berufliche Karriere als wissenschaftlicher Referent beim Landtag NRW. Ab 2002 warst du dann 7 Jahre Pressesprecher beim Berliner Landesverband der SPD. Hattest du das so geplant, also erst Politikstudium und dann in die Politik zu gehen?
Nee, hatte ich eigentlich nie. Ich habe es eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, dass das eine gute Kombination war und sich ergänzt. Das Politikstudium ist wie jedes Studium natürlich sehr theoretisch. Und das merkt man im Politikstudium nicht, weil man ja denkt, man setzt sich mit den richtigen realen Problemen auseinander und bildet sich darüber eine Meinung oder erforscht das oder was auch immer. Und die Arbeit in der Politik war dann eben viel weniger theorielastig. Es ging ja nicht um große Sachen, sondern eben auch um die Vertretung der Interessen des Wahlkreises, um Themen, die so im Wahlkreis eine Stadt im nördlichen Ruhrgebiet so auftauchten. Das war sehr viel klein-klein, aber dafür ungemein mehr handfester. Und das war interessant, langsam festzustellen, wie das dann doch zusammenpasste.
Du bist dann 2009 aus der Politik ausgetreten oder so hart will ich es nicht formulieren. Du hast sozusagen beruflich gewechselt und bist zu Vattenfall gegangen, einer der größten Energieversorger Deutschlands. Dort warst du über 8 Jahre in den unterschiedlichsten leitenden Positionen in der Kommunikation tätig und bist dann im September 2017 zum Flughafen Berlin-Brandenburg gekommen als Leiter der Unternehmenskommunikation. Was hat dich damals 2009 angetrieben, von der Politik in die sogenannte kritische Infrastruktur zu wechseln? Also sowohl Vattenfall als Energieversorger als auch der Flughafen, die zählen zur sogenannten kritischen Infrastruktur.
Also als erstes hat mich getrieben, dass das Interesse, mal auszuprobieren, ob das, was Kommunikation in der Politik ist, also man kann ja auch sagen, Politik ist Kommunikation, weil es um die Auseinandersetzung und die Bildung von Konsens von Interessen besteht. Also es muss ja alles mündlich gemacht werden oder alles über Kommunikation. Ich wollte ausprobieren, ob das, was ich da über Kommunikation in der Politik gelernt habe, auch irgendwo anders anwendbar ist. Also da ging es weniger um einen gezielten Schritt in die Infrastruktur als einen gezielten Schritt raus aus der Politik in die Wirtschaft sozusagen. Und um da mal eine Lanze für alle Kolleginnen und Kollegen zu brechen, die da in der Politik sind, das, was die kommunikativ machen, ist zumindest bezogen auf das Tempo und auf die Breite der Themen und auf die, wie oft und wie sehr die ohne Netz und doppelten Boden unterwegs sind, viel, viel herausfordernder, fand ich, als in Unternehmen. Und das war deswegen dann ein ganz gutes Gefühl, dass ich gedacht habe, alles, was so passieren kann, weiß ich nicht, da unten vor der Tür steht ein Kamerateam, die Staatsanwaltschaft steht vor der Tür, will irgendwelche Durchsuchungen machen oder was auch immer, das habe ich alles schon erlebt. Und das hat mir sehr geholfen, mich auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren oder genauer genommen auf die Sachen, die dann eben neu waren. Aber Druck aufgrund von Presseanfragen, aufgrund von investigativen Anfragen, aufgrund von was auch immer, hatte ich alles schon gehabt und das, wie gesagt, war sehr hilfreich.
Das zeigt ja auch immer ganz schön, wie so Erfahrung ja einfach auch enorm hilft, ne? Gerade in so kritischen Situationen. In dem Moment, in dem man die Situation zumindest schon einmal hatte, dann ist man bei einer zweiten ähnlichen Situation immer schon mal viel geerdeter, ja.
Ja, klar, ein super, super Rüstzeug, das man hatte. Und wie gesagt, dieses Gefühl, es kann eigentlich nichts passieren, was man noch nicht hatte. Und selbst dann konnte man sagen, ja, Situationen, wo ich nicht weiter wusste, hatte ich auch schon oft. Jetzt mal einmal um den Block gehen und dann fällt mir was ein.
Müssen wir, glaube ich, auch gelernt haben, letztlich in den letzten 2 Jahren und in diesem Jahr besonders, glaube ich, weil die nächste Frage, die ich dir jetzt gestellt hätte, wäre sozusagen auch die Überleitung nochmal auf den Flughafen, also auf deinen jetzigen Arbeitgeber. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, dein vorheriger Arbeitgeber, also Vattenfall, da wäre es jetzt auch nicht gerade einfach, glaube ich, derzeit in der aktuellen Situation.
Spannend wäre es da auf jeden Fall, weil auch die jetzt vor Fragen stehen, die sie noch nicht hatten. Ich habe da durchaus noch Kontakte und deswegen, da hört man dann schon, dass die dass die auf einmal mit ganz anderen Sachen umgehen. Und da gibt es auch Leute, die denken, oh ja, eine neue Herausforderung erst rein. So insofern wäre es da auch nicht langweilig. Das ist schon mal gut.
Das ist aber ja auch das, was viele an unserem Job, in unseren Positionen so lieben.
Machen wir den Schlenker zum BER. Damals, als du vor, ja, inzwischen 5 Jahren, ne, 2017 beim BER.
5 Jahre, etwas mehr als 5 Jahre.
Mehr als 5 Jahre, genau. Gestartet hast, da war ja der Flughafen noch gar nicht fertig gebaut. Das sollte ja dann erst 2020 fertiggestellt werden. Damals hat dich der Flughafen besetzt, weil er gesagt hat, du hast eben eine große Erfahrung. Du bist Experte in großen Infrastrukturprojekten. Herausforderungen hast du ja gerade schon gesandt. Was hat dich denn gereizt beim BER, ne? Also andere Branche ja dann als die Energieversorgerbranche zu starten?
Also die, ne, wie das in der ersten PM stand, die Parallele ist Infrastruktur. Das bedeutet, so habe ich das angenommen und so war es dann auch, bei der Infrastruktur ist ja die Schwierigkeit oder ja die kommunikative Schwierigkeit, hattest du in der Anmoderation schon, wenn etwas funktioniert als Infrastruktur, Strom aus der Steckdose, Flughafen, Energieversorgung überhaupt, ein Deich an der Küste, dann ist das in Ordnung, wird so akzeptiert und man redet nicht weiter drüber. Wenn das aber nicht funktioniert, der Strom ausfällt, der Deich bricht und so weiter, dann ist es gleich ein großes Problem. Und dazwischen gibt es nichts. Das ist schwarz oder weiß. Und weiß ist unspektakulär und dann, wie gesagt, auch nicht der Rede wert. Und schwarz ist dann gleich schlimm. Sowas Ähnliches habe ich auch für den Flughafen angenommen. Und der zweite Aspekt, weil das ja eben unglaublich aufgeladen war und so in der Öffentlichkeit stand, war mir auch klar, das ist wieder ein bisschen Rückkehr in die Politik. Weil der Flughafen ja drei Gesellschafter hat, das Land Berlin, das Land Brandenburg und die Bundesrepublik und das ja schon längst ein Politikum geworden ist und da schon Karrieren dran gescheitert sind und so, war es klar, es war einfach politisch und das hat mich dann eben interessiert. Und wie gesagt, es war auch klar, es geht in allererster Linie mal darum, auch zu kommunizieren, dass das jetzt fertig gebaut wird und da eine gewisse Ruhe reinzubringen. Und dann im zweiten Schritt ging es dann erst um Flugverkehr. Und insofern war diese Arbeit, glaube ich, relativ untypisch für Flughafenkommunikation. Und unser Leitbild jetzt, um mal nach vorne zu springen, ist, dass wir jetzt im Moment immer sagen, wir sind auf dem Weg zu einem normalen Flughafen, was immer das genau bedeutet in einer Nach-Corona-Phase und für den Hauptstadtflughafen.
Du hast uns im Vorgespräch verraten, dass ihr, wenn man eure Herausforderungen so übergeordnet zusammenfassen kann, dass eine recht große Herausforderung ist, so den Gap zwischen der internen und der externen Sicht zu verkleinern. Also das heißt sozusagen, dass die innere Wahrnehmung, die ihr als Mitarbeiter des Flughafens habt und die äußere Wahrnehmung, die die Passagiere haben, die die Presse hat, halt diametral auseinandergehen. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen erklären, was du konkret damit meinst?
Das hat in erster Linie mit der Infrastruktur zu tun. Also ich glaube, etwas Ähnliches beobachten Kolleginnen und Kollegen bei den Stromnetzen und weil es für die Deiche auch einen Verband oder ein Unternehmen gibt, dann sicher auch, dass die Arbeit, einen Normalzustand, der von den Nutzern erwartet wird, herzustellen, ist sehr groß und total anstrengend. Und weil das ja als normal wahrgenommen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür gelobt wird oder ein positives Feedback bekommt, entsprechend gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn es mal nicht läuft, dafür aber dann gedisst wird und beschimpft und so weiter, ist dagegen sehr groß. Und dann wieder die Bemühungen, etwas abzustellen, sind möglicherweise noch viel anstrengender und noch herausfordernder. Und auch das wird wieder nicht gelobt oder nicht wertgeschätzt, weil der Zustand, der Normalzustand ja eben nicht weiter erwähnenswert ist. Beim Flughafen ging das noch weiter auseinander, weil ich beobachtet habe, dass das ganze Unternehmen wirklich hart daran gearbeitet hat, diesen Flughafen tatsächlich in Betrieb zu bringen, ans Netz zu bringen, sagt man auch in der Branche. Und das war eine irre Arbeit und die haben alle wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Und es war klar, dass dann ein Erfolg nicht in einem neuen Feiertag endet, weil alle sich so freuen und diese Arbeit wertschätzen, sondern sagen, ja, endlich ist er auch der scheiß Flughafen. So, und das ging eben in der Phase wirklich diametral auseinander. Und wir haben dann unter anderem darüber diskutiert, dass intern es eigentlich, also die Eröffnung, ein großes Fest wert wäre und dass alle Nutzer eigentlich darüber freuen müssten und sich bei den Menschen, die das möglich gemacht haben, bedanken müssten. Also das war nicht die Erwartung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber es wäre auf einer übergeordneten Ebene passend gewesen. Und das konnten wir aber nicht machen. Und die Eröffnung des Flughafens war durch Corona sowieso etwas anders, aber war dann auch darauf ausgelegt, der externen Wahrnehmung zu entsprechen. Wir hatten vor, das so kurz wie möglich zu machen und eigentlich sollte es nur einen Handschlag zwischen dem Flughafenchef und den Chefs der beiden führenden Airlines geben. Und wir hätten dann eine PM rausgehauen und haben gesagt, Flughafen auf, fertig. So um diese lange Wartezeit und diesen vielen Ärger und so mit einem Punkt ja nicht vergessen zu machen, aber eben zu beenden. Und das hat wegen Corona, wie gesagt, nicht geklappt. Das wäre aber bezogen auf die interne Sicht. Also man hat so lange und so hart gearbeitet und endlich einen Erfolg erzielt und dann macht man das Gegenteil von Wertschätzung und großem Knall und großer Feier und sagt Flughafen auf, fertig. Das wäre dann ganz hart zusammengeprallt und wäre sicher schwer zu erklären gewesen den Kolleginnen und Kollegen. Möglicherweise entsteht aber natürlich auch sowas wie auch am Flughafen BR, so ein Selbstbewusstsein. Die Leute wissen schon, dass sie gute Arbeit machen. Es fällt aber dann immer wieder auf oder zwischendurch ist man dann auch traurig, dass es nicht gewertschätzt wird. Da gab es noch etwas anderes Thema, wenn ich das noch kurz, in Tegel, solange der Flughafen der BER nicht auf war, gab es ja den Flughafen Tegel, über den haben alle auch geschimpft. Am Ende hat man festgestellt, es gab auch ein paar, die haben ihn geliebt. Er war aber schon lange zu klein und die Nutzer neigten dazu, also auch zu Recht aus Nutzersicht, dann darüber zu motzen. Ich komme freitags abends hier rein und weiß nicht, an welche Schlange ich mich anstellen muss, weil alles so unübersichtlich ist und alt und so weiter. Und in der Branche waren die Leute, die den Flughafen Tegel betrieben haben, die Helden und Heldinnen, weil der so klein war und mit so einer kleinen Infrastruktur so viele Passagiere abzufertigen, galt in der Branche durchaus als, nicht als Wunderwerk, aber die waren alle sehr, sehr hoch geachtet, die das da gemacht haben. Also ein bisschen Bestätigung gab es schon, aber die von den Leuten, für die man das macht, also die Passagiere, da gab es das nicht. Aber dann zurück zum Anfang, Infrastruktur, das ist ja infrastrukturell sozusagen so.
Das unterstreicht eigentlich auch ganz schön, wenn man es mal mit der Elfi hier in Hamburg vergleicht, die ja auch ungemein viel Kritik bekommen hat, bevor sie überhaupt eröffnet hat. Aber mehr oder weniger mit diesem Tag der Eröffnung, dann gab es vielleicht noch ein, zwei kritische Stimmen, die mal gesagt haben, die Akustik und das muss ich noch alles einspielen. Aber es war halt so ein Knall, dass für mich gefühlt als Hamburgerin, die die Berichterstattung darüber auch viel verfolgt hat, das ganz, ganz schnell geswitcht ist. Und das zeigt aber auch, das ist einfach eine ganz andere Branche, während bei euch in der kritischen Infrastruktur sozusagen es einfach immer hingenommen wird, ja, das funktioniert und deshalb auch gemeckert wird, wenn es nicht funktioniert, ist die Elfi etwas, was kein Mensch am Ende des Tages, also ich will nicht sagen, was kein Mensch braucht, ne? Ist Kultur, ist entsprechend wichtig, aber es ist sozusagen eine Art Add-on, es ist eine Freizeitgeschichte und ja, das war irgendwie, das ist dann Mehrwert und das war dann irgendwie schön und deshalb war es da viel, viel einfacher, das Image zu switchen, als es für euch der Fall ist, die halt einfach ein großes Infrastrukturprojekt sind, wo die Leute einfach erwarten oder fälschlicherweise die Erwartungshaltung haben, das hat einfach immer zu funktionieren.
Genau, das mit dem Add-on ist gut beschrieben. Also Hamburg hat auch ohne die Elfi ein ziemlich spannendes Kulturleben. Und dass es so geswitcht hat, damit sind wir auch immer wieder konfrontiert worden. Es waren auch ganz viele Leute, die gesagt haben, boah, euch wird genau das Gleiche passieren. Und wenn der erstmal auf ist, dann spricht da niemand mehr drüber, dass ihr solche Schwierigkeiten hattet und so. Das war uns aber schon klar, dass das nicht passiert. Und dass es eben diesen großen Unterschied gibt zwischen einer spektakulären Kulturhalle, ne? Hoffentlich hört das kein Hamburger, also der Elbphilharmonie und einer Infrastruktur, weil das zählt dann halt. Ne? Und das ist auch alternativlos. Dieser Flughafen musste fertig werden. Und wenn der nicht fertig geworden wäre, das war gar nicht zu denken. So, und bei der Elbphilharmonie wäre es super schade gewesen, aber das wäre durchaus denkbar gewesen. Das Leben und auch das Kulturleben wäre weitergegangen. Aber eine Hauptstadtregion mit ohne Flughafen, das ginge nicht. Und das wäre dann sehr, sehr kritisch geworden, weil die anderen Flughäfen wirklich am Ende ihrer Leistungsfähigkeit.
Kommen wir mal zurück nochmal auf deine Rolle als Kommunikationschef vom Berliner Flughafen. Kommunikation spielt ja eine Schlüsselrolle, gerade eben was innere und äußere Sicht beeinflussen kann. Und das ist ja auch euer höchstes Kommunikationsziel jetzt in der Vergangenheit, aber jetzt auch noch zukünftig. Und gleichzeitig sehr abstrakt, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen konkretisieren, in welche Kommunikationsziele ihr dieses große abstrakte Überbauziel runtergebrochen habt, dem Ganzen ein bisschen mehr Fleisch zu geben.
Ich habe ja gesagt, wir sind jetzt nach der Eröffnung und nachdem hoffen wir alle Corona jetzt abklingt und alle wieder in einen Normalzustand wechseln, also das ist jetzt sehr holzschnittartig oder das zumindest wollen, werden wir auch normaler Flughafen. So, und das muss natürlich runtergebrochen werden. Was bedeutet das? Für die Kommunikation bedeutet das, dass wir eben nicht mehr kommunizieren, wie weit der Bau ist und ob irgendwelche Dümel genehmigt sind oder nicht und welche Kosten das verursacht und auf Fragen von investigativen Journalisten antworten. Machen wir im Prinzip auch noch die Fragen, aber jetzt gerade nicht nach, sondern wir konzentrieren uns auf die Kommunikation mit den Passagieren. Das hat auch immer noch ein bisschen was mit Corona zu tun, weil wir in der ersten Phase kommunizieren mussten. Liebe Passagier, das, was du normalerweise gewohnt bist, das ist jetzt ein bisschen anders, weil das jetzt mit Impfnachweisen, mit Corona-Tests und so weiter funktioniert, also im letzten Jahr. Das ist jetzt glücklicherweise weg. Und die Kommunikation, die wir jetzt machen, besteht einmal darin, gegenüber dem Passagier, den jetzt an den immer normaler werdenden Zustand zu gewöhnen, beziehungsweise also des Flugbetriebs, beziehungsweise ihn auf das aufmerksam machen, was noch nicht klappt. Beziehungsweise jetzt ist es gerade so, jetzt fangen heute die Ferien in Nordrhein-Westfalen an, in der Zeitung heute steht, und beziehungsweise morgen, dass alle sehr gespannt auf die Flughäfen Köln, Bonn und Düsseldorf gucken. Es werden lange Schlangen erwartet und große Verärgerungen. Das ist ja was in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufgetaucht ist, auch am BER. Es sind also die Punkte, die nicht den Erwartungen der Passagiere entsprechen, die im Mittelpunkt der Kommunikation stehen. So, wir versuchen auf der einen Seite zu kommunizieren. Es ist aber schon relativ viel normal und es läuft gut, aber auch damit umzugehen, dass es da immer noch berechtigte Kritik gibt. Und wir versuchen das zu erklären. Wir versuchen klarzumachen, dass wir durchaus auch das ganz große Interesse haben, dass niemand vor der Sicherheitskontrolle steht, dass alle ihre Koffer bekommen und dass alle sich wohlfühlen, dass es aber jetzt unter den gegebenen Bedingungen, Personalmangel wegen Corona, Energiekrise und so weiter, nicht so einfach ist. Und da bin ich wieder bei der Infrastruktur. Das interessiert keinen, ob es leicht oder schwer ist, dass der Deich hält, der Strom aus der Steckdose kommt oder der Flughafen funktioniert. Das ist einfach selbstverständlich. Ist es aber gerade nicht. Und deswegen, wir machen so ein bisschen sowas wie eine nachziehende Kommunikation und versuchen mit den Kritikpunkten umzugehen. Wir versuchen, glaube ich, nicht Verständnis zu erwecken, weil das zu viel verlangt wäre. Aber wir versuchen, mit den Leuten im Kontakt zu bleiben. Ein anderer Punkt ist, dass ein Flughafen, es gibt da auch Studien drüber, über die Wirtschaftskraft eines Flughafens zu Kurzform ist, wenn man eine Region ist mit einem großen Flughafen und wenn man dann als Verwaltung dieser Region nicht komplett dusselig ist, dann ist der Flughafen ein Wirtschaftsmotor. Das ist ja auch in der Hauptstadtregion und das weiß aber noch niemand. Darüber versuchen wir auch zu sprechen, dass wir sagen, der Landkreis Dahme-Spree, wo der Flughafen ist, ist nicht zufällig eines der reichsten und wohlhabendsten Landkreise in ganz Deutschland, noch teilweise weit vor Landkreisen in Baden-Württemberg, irgendwie rund um Stuttgart. Das hat auch was mit dem Flughafen zu tun. Und wir müssen gucken, dass wir das oder wollen das stärker betonen, weil das auch den Flughafen legitimiert. Es ist im Moment noch so, dass wir mit den berechtigten Interessen der Fluglärmbetroffenen und Gegner uns viel mehr beschäftigen, als mit den Interessen der Menschen, die auch vom Flughafen profitieren. Und da sind wir bei, das zu verschieben. Und da sind unsere Vorbilder Frankfurt, ja, und München als normale Flughäfen, wo die Relation zwischen dem, nennen wir mal, positiven Flughafen als Wirtschaftsmotor und der Auseinandersetzung der Berechtigten mit den Fluglärmgegnern oder Betroffenen eine andere Gewichtung hat. Und da wollen wir hin.
Kannst du vielleicht mal eins oder zwei ganz konkrete Kommunikationsmaßnahmen erläutern, die ich vielleicht in den letzten Wochen gemacht habe oder die eventuell planen zu machen, um ja zum Beispiel auch mit den Passagieren in Kontakt zu treten und da die Wahrnehmung zu ändern oder vielleicht auch mit der Presse?
Also zwei konkrete Beispiele. Wir haben also um die Erwartungen bezogen auf das, was in den Ferien passiert, haben wir vor den Sommerferien, das werden wir jetzt auch in ein paar Wochen auch wieder machen, die Presse eingeladen und die Flughafenchefin erklärt, wie man sich auf die Ferien vorbereitet. Damit transportiert sie. Natürlich wissen wir, dass Ferien sind. Natürlich wissen wir, dass das eine kritische Zeit ist, im Sinne von, da kommen mehr Passagiere als zu anderen Zeiten. Es ist unser großes Interesse, dass das gut funktioniert und deswegen stellen wir das dar. So, das hat relativ gut geklappt. Also allein, dass man ansprechbar ist, ist wichtig. Dann wird auch kommuniziert, welche Vorbereitungen wir getroffen haben. Was uns ganz wichtig ist, es wird auch kommuniziert, welche, ich nenne es mal, Erwartungen wir an die Passagiere haben. Bitte nutzen Sie die Self-Service-Check-Ins. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, selbst Ihr Gepäck aufzugeben. Bitte seien Sie rechtzeitig im Flughafen. Bitte achten Sie auf Ihr Handgepäck, dass da keine Flüssigkeiten und so weiter nicht ordnungsgemäß eingepackt sind. Dann versuchen wir zu sagen, dass wenn die Passagiere das alles machen, sich die Prozesszeit für jeden einzelnen Passagier an der Sicherheitskontrolle natürlich verkürzt und das in der Summe von, wir erwarten bis zu 80.000 Passagieren, die Hälfte davon fliegen weg ungefähr, in der Summe eben auswirkt und das Ganze einfacher macht. Das begleiten wir mit Social Media, also insbesondere mit Social Media, dass wir diese Tipps immer nochmal verbreiten und auf unserer Webseite haben. Also das ist eine Beispiel. Das andere, wir versuchen mit unseren Airlines Kommunikation zu machen und wir versuchen unsere Reichweite für die Airlines zu nutzen. Im Sommer ist eine neue Airline an den Flughafen gekommen. Die ist auch 1,5 Jahre alt erst, eine norwegische Airline, Norse heißt die. Und die fliegt vom BER aus nach LA, nach New York und im Dezember auch nach Fort Lauderdale. Und da haben wir den Medien diese Fluglinie vorgestellt und die waren sehr skandinavisch offen und interessiert genug, dass die sagten, ja klar, wir kommen mit unserem CEO, wir laden alle in unser Flugzeug ein und dann reden wir mal darüber, was wir machen. Das hat relativ gut funktioniert. Also wir haben sowas wie Airline-Marketing gemacht für die Airlines, einfach deswegen, weil wir ein gemeinsames Interesse haben. Je mehr Passagiere so einen Flug mit North buchen, um vom BER fliegen oder zum BER fliegen, desto besser ist es für uns. Ein Flughafen finanziert sich durch die Nutzer und deswegen ist jeder einzelne Nutzer eben einer mehr, der uns hilft.
Nochmal einen Schlenker zur internen Kommunikation gern machen, weil ich ja glaube, dass sie auch eine ganz große oder wichtige Rolle spielt bei euch, gerade im Hinblick auf eben diese interne und externe Sicht. Welche Themen sind es denn dann, die ihr intern auch spielt und treibt? Was kann man sich darunter vorstellen? Sind es die gleichen Themen, immer 1:1, anders aufbereitet oder andere Aspekte nochmal, die ihr intern in der internen Kommunikation hervorhebt?
Es sind im Prinzip dieselben Themen, die teilweise andere Aspekte betonen. Also wir haben beispielsweise nach dem Sommer auch intern stark kommuniziert, dass das alles ganz gut geklappt hat, dass es in den Sommerferien nicht zu riesigen Problemen gekommen ist und dass wir das alle gemeinsam für einen Fortschritt halten. Und in dem Moment, wo man dann die Menschen adressiert, die es dann gemacht haben, kommuniziert man natürlich auch anders. Also da war natürlich auch sehr viel Dank drin. Wir haben auch versucht zu kommunizieren oder ja auch zu berichten, mit wie viel Stolz die Leute das teilweise gemacht haben. Wir haben in den Ferien, hatten wir Leute, die normalerweise in der Verwaltung sitzen und aber gesagt haben, ja, wir wollen helfen. Wir stellen uns in die Check-in-Halle, stellen uns neben diese Self-Service-Check-in-Automaten und helfen denen, die es zum ersten Mal gemacht haben. Die haben alle so rote T-Shirts bekommen, da stand drauf, sprechen Sie mich an und darüber berichten wir. Wir müssen intern aber dann natürlich auch die Waage halten, dass die, die das normalerweise machen, die immer im Terminal-Management sind, die haben natürlich auch großartig gearbeitet. Also diesen Eindruck, da müssten irgendwie insgesamt 200 Leute aus der Verwaltung, die eigentlich was ganz anderes machen, mit roten T-Shirts kommen und schon läuft das. Das wäre natürlich völlig falsch gewesen. Also wir mussten uns bei den Leuten bedanken, die das immer machen und die hart gearbeitet haben, die gute Ideen hatten. Wir mussten uns bei denen bedanken, die zusätzlich geholfen haben. Also immer bei uns selbst. Und das war dann eine sehr, ja durchaus sehr positive Kommunikation, die dann natürlich auch einfach war. Aber ansonsten ist es, also ich weiß nicht, ob es an allen Flughäfen so ist, aber die Performance, die der Flughafen macht und wie die wahrgenommen wird, ist auch eines der zentralen Themen gegenüber den internen. Und das ist insofern komisch, das kriegen die natürlich alle mit. Man muss aber trotzdem darüber reden. So, und das entsteht natürlich, über den Gap habe ich gesprochen, wenn man sagt, am Flughafen läuft es nicht gut, die Leute beschweren sich, es sind lange Schlangen, dann besteht in der internen Kommunikation auch schnell die Gefahr, dass es als Kritik rüberkommt. Also intern wissen wir ja, wie hart die Leute gearbeitet haben, aber das Ergebnis ist eben nicht das erwartet. Und ja, das ist manchmal eigentlich schwierig. Es ist ja nicht so, dass man im Flughafen da die ganze Zeit irgendwie zusammensitzt und sich hin und her chattet über diese Punkte. Das ist eher etwas, was man so in der Auseinandersetzung, in der Kantine oder sowas mitbekommt. Und das ist auch ein Dauerkonflikt. Man muss Sachen ansprechen, man muss die Wahrnehmung von außen auch nach innen transportieren. Das soll dann auch eine Motivation sein, aber eben keine Demotivation im Sinne von, ihr seid scheiße, alle beschweren sich.
Was euch natürlich insbesondere in der internen Kommunikation, aber auch in der externen Kommunikation die Arbeit erschwert, ist, dass viele gar nicht wissen, wie komplex eigentlich diese Gemengelage ist, in der ihr euch befindet. Weil viele Dinge, die euch angekreidet werden, wo es heißt, das und das und das funktioniert nicht, liegen am Ende des Tages gar nicht in eurer Hand. Und vielleicht wissen das die internen Mitarbeiter, aber dadurch, dass immer der BER angegriffen wird und nicht die, die eigentlich für dieses Problem verantwortlich sind, kommt natürlich auch schnell so eine Frustration auf. Also klassisches Beispiel, dass wenn es Probleme bei den Sicherheitskontrollen gibt, das hat ja nichts mit dem Flughafen zu tun, sondern das ist ein externer Dienstleister, wo ihr überhaupt gar keine Zuständigkeit für habt. Und auch wenn eine Airline streikt und deshalb die Flüge gestrichen werden und die bei euch ausfallen, ist es ja wieder nicht euer Problem, sondern die Airline hat das Ganze zu verantworten. Ich glaube, viele machen sich darüber gar keine Gedanken, beziehungsweise sind auch total unwissend. Könntest du vielleicht so ein bisschen anhand von der Customer Journey, die ein Passagier, wenn er in den Flughafen geht und die unterschiedlichen Stationen, die er durchläuft, mal erläutern, was ist eigentlich am Ende des Tages eure Verantwortlichkeit und genau was alles ist eigentlich oder liegt eigentlich nicht in eurer Verantwortung?
Kann ich gerne machen. Du hast es auch sehr zutreffend beschrieben und das hätte ich auch noch vor, weiß nicht, 1,5 oder 2 Jahren möglicherweise einem Journalist, einer Journalistin genauso gesagt. Das machen wir nicht mehr, weil zu erklären, dass wir da nichts mit zu tun haben, also ist zutreffend, also an den Punkten, wie du es beschrieben hast, aber bringt nichts. So, der Flughafen ist der Ort, an dem das alles stattfindet. Und man kann sagen, nicht mehr und nicht weniger. Es ist die Flughafengesellschaft hat diese Betonplatte gebaut. Dieses Gebäude hat bei uns ein bisschen länger gedauert als bei anderen. In dem Gebäude ist eine Technik drin, beispielsweise eine riesige Gepäckförderanlage, die dafür sorgt, dass du das Gepäck in der Check-in-Halle aufgeben kannst und es durch ganz viele Transportbänder an der richtigen Stelle wieder rauskommt. Es hat Fahrgastbrücken, einen großen Einkaufsbereich, Räume für alle Partner, also Airlines, Bodenverkehrsdienstleister und so, die da auch arbeiten. Das alles stellen wir zur Verfügung. So, und dann, und das findet dann da alles statt. Das ist tatsächlich unsere Aufgabe. Die Aufgabe der Airlines ist, wie ihr wisst, die Leute zu transportieren mit ihren Koffern. Und insofern ist es auch zutreffend, wie im Sommer die Koffer ein Problem sind, dann ist es in erster Linie das Problem der Airlines, weil die gesagt haben, für 199 Euro bringe ich dich und deine Koffer nach Malle und wieder zurück. So. Aber dieses Zurück ist eben am BER. So. Und das ist immer die Verbindung. Es ist der Ort, an dem das passiert. Und wir sorgen für den Ort, aber nicht für die Sachen, die am Ort, also das Fliegen und so passieren. Das ist uns mittlerweile auch klar geworden, unauflöslich und wir hören auch auf, das zu differenzieren. Also intern natürlich machen wir das. Wir müssen jetzt beispielsweise in intensiven Kontakt mit den Kollegen von der Bundespolizei und von der Securitas, das sind die Dienstleister der Bundespolizei, damit wir gemeinsam kommunizieren. Wir sind sehr eng mit den Kolleginnen und Kollegen der Kommunikation der Airlines und der Bodenverkehrsdienstleister, weil wir das gemeinsam machen müssen. Und die sind mittlerweile alle froh, dass wir da in den Lead gehen und wir machen das auch deswegen gerne, weil es absolut alternativlos ist. So, es findet alles am Flughafen statt und dass es da alles stattfinden kann, ist auch unsere Verantwortung. Aber das eigentliche Doing, das Fliegen, den Transport der Passagiere, den Transport der Koffer, den Verkauf von Kaffee und von Klamotten und so, das machen andere. Und dann gibt es noch diese behördliche Ebene, also dass du ausreisen kannst, dass du kontrolliert wirst, das macht natürlich die Polizei, ist eine hoheitliche Aufgabe. Und dass den Verkehr in der Luft regelt die deutsche Flugsicherung. Das ist auch eine quasi hoheitliche Aufgabe, von der wir dann auch abhängig sind. Dazu gibt es ja noch ganz, ganz viele Behörden, die für den Flugverkehr insgesamt zuständig sind. Also auch sehr hoch reguliert. Das muss auch sein, weil das ja auch alles potenziell gefährlich ist. Ist es nicht, weil es eben gut reguliert und kontrolliert ist. Aber auch das sind alles Partner, die damit zu tun haben. Wir haben das mal ausgerechnet. Stichwort Customer Journey. Wenn du bei uns in den Flughafen kommst und bis du dann im Flugzeug sitzt, hast du es im Hintergrund mit teilweise über 10 unterschiedlichen Unternehmen zu tun, die nicht Flughafen sind. Es findet alles statt. Du gehst zum Check-in, das ist eine Airline. Die Airline hat einen Bodenverkehrsdienstleister, der dafür sorgt, dass der Koffer dann in dein Flugzeug kommt. Du gehst durch die Sicherheitskontrolle, die Hoheit hat die Polizei. Die Polizei hat bei uns einen Dienstleister engagiert, Securitas. Das sind die, die tatsächlich auf die Bildschirme schauen und dich im Zweifelsfall nochmal abtasten. Du gehst durch die Markthalle, willst dir noch einen Kaffee kaufen, das macht wieder jemand anders. Dann wartest du, siehst die Leute von der Reinigung, solche Sachen. Jemand, der die Brücke ans Flugzeug fährt, ist wieder jemand anders.
Hannes, ihr seid ja auch auf vielen gängigen Social-Media-Kanälen präsent und ich habe die mal so ein bisschen getrackt und gesehen, da erhaltet ihr ja auch relativ viele Anfragen von Flugreisenden zu verschiedenen Themen, die eigentlich dann nicht ganz streng genommen in euren Zuständigkeitsbereich fallen. Wie geht ihr da um? Wie seid ihr da aufgestellt, was die Social-Media-Kommunikation betrifft?
Da sind wir auf dem Weg zu einem normalen Flughafen, ohne dass wir wissen, wo der hinführt. Nein, die Passagierkommunikation ist tatsächlich ein zentrales Thema und auch gerade bei Social Media. Wir haben das noch nicht final entschieden. Aus meiner Sicht muss die Passagierkommunikation an der Stelle auch wirklich in einen Bereich, da ist die durchaus corporate-orientierte Unternehmenskommunikation einfach zu schwach aufgestellt, sind es aber bisher auch alle anderen Bereiche im Flughafen. Das bedeutet, wenn du da genau hinschaust in unsere Kanäle, unsere Beantwortung läuft mal besser und mal schlechter. Also eine richtige Kontinuität ist da leider noch nicht drin. Wir haben jetzt einen neuen Dienstleister, von dem wir uns erhoffen, dass wir da mehr Kontinuität reinbekommen. Wir müssen als Unternehmen nochmal eine Stelle identifizieren, die sowas macht. Und das ist natürlich, da müssen unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen. Also ist kein Hexenwerk, das machen andere ja auch, aber da müssen die operativen Kompetenzen und Informationen, also die, die wissen, wie dieser Flugbetrieb insgesamt funktioniert und gerade aktuell zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil daraus ergeben sich ja die Fragen. Und da müssen eben die kommunikativen Kompetenzen zusammenkommen. Also ne, warum duzt man die alle auf Social Media? Wie lang oder wie kurz muss sowas sein? Wie geht man mit Verlinkungen und solchen Sachen? Das konzentrieren wir jetzt gerade. Vorbilder gibt es reichlich. Es gibt Airlines, die machen das sehr gut. Es gibt auch Flughäfen, die machen das besser. Ja, kurz gesagt, das ist einer unserer wichtigsten To-Dos. Also mit uns meine ich jetzt nicht Unternehmenskommunikation, sondern Unternehmen insgesamt. Und ein Prüfstein werden sicher die kommenden Ferien.
Bei uns in der Branche ist natürlich mittlerweile auch extrem wichtig das Thema Erfolgsmessung, wenn man einfach nicht eine Messlatte anlegen kann und keine Vergleiche hat und das nicht trackt, dann ist es auch schwierig einzuschätzen, in welchem Fahrwasser man sich gerade bewegt. Du hattest uns in unserem Vorgespräch erzählt, dass ihr zumindest für diesen Bereich so Reputation und Image vom Flughafen erstmal so eine Art Nulllinie aufgesetzt habt, dass ihr gesagt habt, so, das ist jetzt die Basis und ab hier gucken wir jetzt. Kannst du da so ein bisschen noch was zu erläutern, also warum ihr das so gemacht habt und was genau ihr darunter versteht?
Ja, wir sind also in der Zeit, als der BN auch im Bau war, da brauchte man keine Reputationsmessung, weil man ja mitbekommen hat, wie alle Menschen das fanden. Wir haben trotzdem angefangen mit Civey, das ist sicher bekannt, solche, zumindest die öffentliche Meinung mal genauer abzufragen. Also die war natürlich schlecht, also zu Recht auch, um mal zu gucken, was sich da bewegt. Jetzt auf dem Weg zum normalen Flughafen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen auch eine richtige Reputationsmessung, um im Detail zu schauen unter den unterschiedlichen Aspekten. Wie sehen uns unsere Gesellschafter? Wie sehen uns die Menschen, die um uns herum wohnen? Also einmal Anwohner und einmal Berlin-Brandenburg insgesamt. Wie sieht uns die Wirtschaft? Wie sehen uns unsere Airline-Partner? Das also im Detail mal zu messen und dann als Nulllinie, weil wir das noch nie gemacht haben. Also als Punkt, von wo wir ausgehen, auf dessen Grundlage wir formulieren, an der Stelle wollen wir besser werden. Da setzen wir gerade auf. Diese Nulllinie soll Anfang nächsten Jahres stehen. Wir sind gerade dabei zu gucken, also sicher auch kein Hexenwerk, aber für uns eben neu, wie das Ergebnis aussehen soll im Sinne von, wollen wir Zahlen, wollen wir eine Beschreibung, wollen wir Skalen oder was auch immer. Das finde ich insofern sehr, sehr wichtig, weil wir auf der Grundlage des Ergebnisses, wie gut oder schlecht es auch ist, das interessiert mich jetzt in dem Moment gar nicht, wollen wir aber Kommunikationsmaßnahmen formulieren und die müssen dann ja wieder gemessen werden. Das heißt, wir wollen ein Set von Kriterien, die man dann auch messen kann, die auch in der Lage sind, dann den Fortschritt oder den an einzelnen Kommunikationsaktivitäten, auch zu einzelnen Kommunikationsaktivitäten, den Bezug herzustellen. Da sind wir gerade bei. Die Elemente sind eine ausführliche Analyse der Medien. Wir werden wahrscheinlich Civi einsetzen. Wir haben schon ganz lange Passagierbefragungen, also die wir machen. Und wir wollen noch so ein Online-Tool etablieren, wo wir versuchen, möglichst viele unserer Stakeholder mit abzuholen und die zu befragen. Und das wird dann alles zusammen dann unsere Reputationsanalyse. Das heißt, wir haben uns entschieden, keinen der einschlägigen Anbieter zu bitten, sondern haben selbst was gebaut. Ja, und wir hoffen jetzt, beziehungsweise ich bin relativ zuversichtlich, dass das auch klappt im Sinne von, dass das ein Bild gibt und ein Ergebnis, an dem man die Effekte der darauf folgenden Kommunikationsmaßnahmen dann auch wirklich ablesen kann. Das ist meiner Erfahrung nach war schon bei unterschiedlichen Unternehmen, die auch alle so Reputationsmessungen haben, aber dann hat man irgendeine Zahl, ihr seid jetzt 2,3 und dann überlegt man, wie man dazu gekommen ist, ohne dass es einen direkten Bezug gibt und man konnte dann vielleicht auch gar nicht so richtig gut die nächsten Kommunikationsmaßnahmen formulieren und sehen, in welcher Abhängigkeit oder welchen Effekt sie auf diese aggregierte Zahl oder auf den Wert haben. Das versuchen wir besser zu machen.
Klingt auf jeden Fall gut und sinnvoll und für eure speziellen Herausforderungen. Also ich finde, in gewissen Bereichen zeigt es sich immer, dass es auch lohnt, einfach den längeren Weg zu gehen, mehr reinzustecken und sowas auch mal selber zu entwickeln, anstatt Standardlösungen zu nehmen, die in gewissen Bereichen sehr gut funktionieren mögen. Aber mit euren speziellen Herausforderungen, finde ich, ist das total nachvollziehbar und bin auch sehr gespannt, ja, wie ihr damit dann in Zukunft umgeht und ob das der richtige Weg für euch ist.
Ja, wir auch. Wir sind tatsächlich noch, also deswegen habe ich es noch etwas nebelig beschrieben. Ich weiß tatsächlich noch nicht, wie das aussehen wird. Also der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir uns da zusammen hinsetzen und sagen, wir basteln jetzt mal ein Dashboard und mehrere Charts und versuchen das mal zu simulieren, wie wir wollen, dass das aussieht. Hoffen wir darauf, dass wir dann mehr Klarheit bekommen über unsere Messinstrumente. Also wir wissen, okay, das, also so soll ein Resultat aussehen.
Ja, finde ich auch sehr spannend. Wir kommen jetzt schon zum Abschluss von unserem Podcast, Hannes. Und der ist immer gekrönt mit dem berühmten Blick in die Glaskugel, auch wenn das derzeit wahrscheinlich nicht so leicht ist. Aber in die Zukunft zu schauen, zukünftige mögliche Trends frühzeitig schon zu eruieren in der Branche, in der man sich befindet, ist, glaube ich, ja für alle Kommunikationsprofis ganz, ganz wesentlicher Bestandteil der Arbeit. Deswegen wirst du dir sicher auch Gedanken gemacht haben, machst es dir wahrscheinlich täglich. Wo geht denn die Kurve? War das quasi die Luftverkehrsbranche? Was glaubst du, wie wird sich die Branche in den kommenden, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren hinentwickeln? Schwierige Frage, gell? Kannst du auch vielleicht runterbrechen auf euch als Flughafen?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, also das ist insbesondere für die Flugbranche eine schwierige Frage. Natürlich beschäftigen sich alle damit, weil die seit Jahrzehnten gewohnt sind, dass es bergauf geht. Also ein Beispiel, also vor Corona war es zumindest, wenn du die richtigen Leute kanntest, ohne Probleme möglich, für die übernächsten Herbstferien dir von einer großen Airline die Flugpläne geben zu lassen, weil denen sehr klar war, was sie auf jeden Fall machen. Und die waren auch, weil sie wussten, sie rechnen mit einem Zuwachs von, weiß ich, 3%, 5%, und sie haben möglicherweise noch die ein oder andere zusätzliche Destination, aber auf dem, was sie hatten, wurde Schritt für Schritt der Flugverkehr weiter ausgebaut. Das sieht man auch an den Zahlen, die stiegen überall kontinuierlich. So, und diese Gewissheit auf der Grundlage eines konstant steigenden Passagieraufkommens ist völlig weg. Dazu kommt, dass die Frage, wie kann denn der Flugverkehr in einer viel klimafreundlicheren Gesellschaft noch eine Rolle spielen und welche Rolle spielt sie da und was macht dann tatsächlich der Flughafen und die Airlines, das ist ja noch völlig offen, hat aber in der aktuellen Diskussion viel, viel mehr an Fahrt gewonnen. Also alle Flughäfen, alle Airlines wissen, sie müssen klimaneutral werden. Die Zeithorizonte werden immer kleiner. Also während man vor 5 oder 10 Jahren sagen konnte, ja, wir machen das auch irgendwann und das reichte, sind jetzt natürlich konkrete Zahlen, konkrete Jahreszahlen verlangt, die je nachdem, wen man fragt und was es genau geht, bei zwischen 2045 und 2055 liegen. Geht davon aus, dass sich das auch noch, diese Frist, in dem die Öffentlichkeit erwartet, dass Flughäfen und der ganze Luftverkehr klimaneutral ist, das wird sich weiter verkürzen. So, und das ist natürlich etwas, was für die Kommunikation eine Rolle spielt. Ich glaube, wir müssen als Flughäfen und als Flugbranche auch kommunizieren, dass ein bestimmter Teil dieses Geschäfts, ich nenne es mal alternativlos, tatsächlich ist. Es ist, glaube ich, auch in Zukunft nicht vorstellbar, dass man längere Reisen oder also dann mit dem Schiff oder sowas, also in großem Stil mit vielen Leuten macht. Ich glaube, den Flugverkehr wird es immer geben, aber er muss sich insofern neu erfinden oder erklären, weil der Anspruch oder die Erwartung, dass das klimaneutral passiert, zu Recht immer größer wird. So, und das in diesem Konflikt steht die Branche und geht damit um. Es ist aber immer das Gefühl, dass man den Erwartungen nicht so richtig gerecht werden kann. Das liegt aktuell in der technischen Natur der Sache. Es gibt eben kein elektrisches Flugzeug, in dem 150, 180 Leute passen und was nach Malle fliegt oder nach Paris oder so.
Ja klar, ihr habt da eine besondere Herausforderung, weil eure Technik einfach auch oder die Technik der Luftfahrtbranche besonders ist. Nicht ohne Grund gab es zuerst ein Auto und erst dann das Flugzeug. Und das sieht man jetzt auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich, wobei ich denke, es gibt auch andere Branchen, die vielleicht nicht vergleichbare, aber auch ganz extreme Herausforderungen haben, gerade was dieses Thema Nachhaltigkeit angeht. Aber ja, es ist natürlich immer einfacher in manchen Branchen, wo man sowas auch schneller ändern kann.
Ja, und das Problem ist, diese technische Herausforderung ist ja gleichzeitig ein Fakt und eine, ja, keine Ausrede, aber da schwingt ja immer mit, bitte, wir brauchen mehr Zeit. Und teilweise wird es eben nicht als Fakt verstanden, sondern als Ausrede einer Branche, die vielleicht gar nicht will. Und daraus entstehen eben die Debatten.
Insofern vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Transparenz, auch für deine sehr ehrlichen Antworten. Bei mir hat das auf jeden Fall dazu geführt, dass ich nochmal anders über eure Branche nachdenke und wenn ich das nächste Mal am Flughafen bin, ja, irgendwie nochmal einen anderen Blick drauf habe. Ich hoffe, dass der Podcast auch dazu führt, dass auch andere das so sehen. Gerade jetzt auch im Hinblick auf die letzte Frage, es ist halt eben keine Ausrede, sondern ihr habt da noch spezielle Herausforderungen als manche anderen. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine vielen spannenden Antworten.
Auch ein herzliches Dankeschön von mir.
Ja, ich danke euch für die Gelegenheit.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.